Ja, bevor ich zum Thema der Predigt komme, wollte ich nochmal diese Gelegenheit nutzen, auch danken für die große Hilfsbereitschaft und Anteilnahme auch bei der Katastrophenhilfe, bei der Fluthilfe. Auch aus unseren Reihen sind Menschen im Einsatz und haben gespendet, haben gegeben. Wir von Missionswerk to All Nations haben in den letzten Tagen sind dort viel unterwegs gewesen, sind erstaunt über die große Hilfsbereitschaft. Es war nicht nur eine Flutwelle, sondern es war eine Welle an Hilfsbereitschaft auch da. Und das ist ein ganz großes Zeugnis. Und gerade Christen, viele Christen sind dort unterwegs gewesen, haben geholfen. Und ich selbst bin dort einige Male gewesen und habe Gespräche mit den Leuten geführt. Und es ist einfach tief bewegend, was die Menschen erfahren haben und wie sie teilweise alles verloren haben, wie sie Menschen, ihre Angehörigen verloren haben oder noch vermissen und dann diese Hilfe zu bekommen. Also ich habe so viele dankbare Menschen selten in meinem Leben an einem Fleck getroffen, ja, in Deutschland. In anderen Ländern trifft man sie noch öfters als ob, ne, in ärmeren gerade, ja, aber hier in Deutschland so viele. Mitten im Leid, so viel Dankbarkeit für jede Kleinigkeit, für jedes aufmunternde Wort, für jede Hilfe oder Zuwendung, ist so viel Dankbarkeit. Gerade im Ahrtal, da wo die Not am größten ist, oder Erfstadt und so weiter. Ja. Also vielen, vielen Dank. Da ist noch sehr viel Hilfe nötig, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Immer wieder habe ich von unseren Mitarbeitern gehört, dass sie gesagt haben, man hat den Eindruck, es ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, die Hilfe, die wir dort machen. Ja? Und von daher, und dennoch ist es ein Anfang, ja? Und dennoch ist es eine ganz große Hilfe. Und gemeinsam können wir es wieder schaffen. Ja? Also was man dort an Verwüstung sieht, also ich habe sowas noch nicht gesehen. Diejenigen, die den Krieg erlebt haben, werden das sicher gesehen haben, sowas Ähnliches, ja. Vielleicht auch schlimmer, ich weiß es nicht, aber das, was man dort sieht, das ist die Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, die geben das nicht wieder, was man vor Ort live erlebt. Ja, ja, ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, und zwar über das Herz des Menschen, das Herz eines Christen. Ich hatte überlegt, erst das Herz eines Dieners das zu überschreiben, aber ich denke, wir alle als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu, sind Diener, sollten es sein. Ja, manchmal geht uns das ein bisschen abhanden, ein bisschen verloren, aber das ist, so ist Jesus uns, er ist gekommen, um zu dienen, ja, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen, so lesen wir, so hat Jesus selbst gesagt. Und darüber wollte ich heute reden, weil nicht das, was ein Mensch kann und nicht das, was ein Mensch weiß und auch nicht das, was er hat, sein Besitz, ist so entscheidend als das, was er ist, was sein Herz ist. Ja? Wenn die Bibel über das Herz spricht, dann spricht sie nicht über diese Faustgröße, große Pumpe in uns, die unermüdlich Tag für Tag von Anfang bis Ende des Lebens pumpt und unser Blut im Kreislauf im Gang hält, sondern die Bibel meint immer den inwendigen Menschen. Das Herz des Menschen, das ist die Seele. Seele und Herz, das ist, wird in der Bibel oft für dasselbe verwendet. Also der geistliche Mensch, könnte man sagen. Das geistliche Leben, das geistliche Zentrum eines Menschen. Das, wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann meint sie das. Das Wichtigste, das Herzstück, sagen wir ja auch, ja, das Herzstück. Das Wichtigste im Menschen, ja. Es gibt, wir haben unseren Verstand, wir haben unsere Lunge, unseren Körper und alle Organe haben ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit. Und wenn man ein Organ, je nachdem welches, amputiert, dann kann das schwerwiegende Folgen haben. Aber wenn wir das Herz rausnehmen, gibt es kein Leben mehr, ja. Das ist definitiv. So glaube ich, meint die, Gott will damit sagen, dass das Herz eigentlich das Wichtigste ist, ja. Und da möchte ich zugrunde legen einen Vers aus Sprüche 4, Vers 23. Da lesen wir Folgendes: Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere, was es zu bewahren gilt, behüte dein Herz. Weil das Leben, das ist die Quelle des Lebens, so heißt es. Daraus quillt das Leben. Lasst mich ein paar einleitende Bemerkungen sagen zu der aktuellen Situation. Und schon lange trage ich das auf dem Herzen und denke, wir alle. Das ist die aktuelle Situation. Zum einen ist das ja jetzt die Flutwelle, die uns stark beschäftigt, aber das andere ist die Corona-Situation, die uns stark beschäftigt. Und ich finde, das tangiert oder berührt das Thema, was ich heute auch ansprechen will. Wir sind fast wie gelähmt und erstarrt von der Angst und Panik, die um uns herum gemacht worden ist oder in die wir hineingetrieben worden sind. Ich denke, das ist nicht richtig. Weder die Politik und die Regierung noch die Verschwörungstheoretiker. Alle versuchen sie irgendwie Angst und Panik zu machen. Und die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Fürchtet euch nicht. Ja. Habt keine Angst. Das ist die Botschaft der Bibel. Auch wenn die Stürme noch so groß sein sollten, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das alles in der Hand. Und deshalb denke ich, ist Angst ein falscher Ratgeber. Und ich bedauere, ich finde das schade, dass unsere Politik, unsere Regierung so viel mit Angst und Panik arbeitet. Ja, ich halte das nicht für richtig. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, da ist ganz, ganz viel Wahlkampf zurzeit sowieso, aber sehr viel Machtpolitik und Parteipolitik. Ja, und ein gesunder Menschenverstand sagt, das geht nicht. Das ist nicht richtig, was da gemacht wird. Wenn wir aber über das Herz nachdenken, und ich finde, dieses Herz eines Menschen ist heute ein verängstigtes Herz geworden. Ja. Das leidet, das ist ein gesellschaftliches Problem, ein weltweites Problem. Durch diese Angstmacherei, sowohl von der Politik als auch von den Verschwörungstheoretikern, ja, Beides macht uns Angst, kann uns Angst machen. Da ist eine ganz große Verwirrung da. Und das hat dieses Herz des Menschen betroffen gemacht. Wir können da oft gar nicht mehr gesund denken. Wenn es aber um dieses geistliche Leben geht, dann ist es eindeutig, dass wir von einer, ich sag mal so, in weiten Teilen einer gottlosen Regierung nicht erwarten können, dass sie geistliche Dinge beurteilen kann. Und dazu entsprechende Entscheidungen treffen kann. Deshalb gilt für meine Begriffe immer wieder dieses Prinzip, was die Bibel uns sagt: Gehorchet Gott mehr als den Menschen. Ja? Und weil eben die Regierung diese geistliche Kompetenz nicht hat, ja, und sie nicht in der Lage sind, geistliche Dinge zu beurteilen, das wollte ich einfach mal zum Anfang uns so, bevor wir über das Herz sprechen, das einmal so vorwegschicken und dann aber fragen, was sagt denn die Bibel über das Herz? Wie sollen wir das denn schützen? Auf was sollen wir achten? Ja, unsere Gesundheit ist wichtig, aber mehr als alles andere ist das geistliche Leben, ist das Herz. Mehr als alles, was es zu beschützen gibt, beschützt das Herz. Das ist das, was die Bibel sagt. Ja. Und von daher, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wie kann ich denn? David betet im Psalm 139, prüfe und erforsche und siehe, wie ich es meine, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ja, ob ich die Prioritäten richtig gesetzt habe. Und ich glaube, dass uns werden heute die Prioritäten, es wird verschoben, uns wird eingeredet, das ist so wichtig, das ist jetzt wichtiger als alles andere. Ja? Die ganzen Einschränkungen bringen oft viel mehr Schaden als Nutzen im Verhältnis gesehen. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir da auch einfach von der Schrift hier als allererstes, wir haben keinen Grund, Angst zu haben, ja. Wir können mutig sein, wir können geborgen in Gottes Hand sein. Ja. Ich denke da an die Jünger, die mit Jesus auf dem Boot, und es kam dieser Sturm. Ja. Und als sie Jesus sahen, dachten sie, es ist ein Gespenst. Sie hatten Angst vor ihm. Es war dunkel, es war stürmisch. Ja. Und Jesus kommt und sagt, habt keine Angst, ja. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, für unsere Gesellschaft, dass wir wieder mutig unser Leben leben, unseren Dienst tun. Als allererstes möchte ich die Motivation ansprechen. Jeder Christ ist dazu verpflichtet, aus seinem Leben das Bestmögliche zu machen. Die von Gott gegebene Zeit, Kraft und Fähigkeiten so einzusetzen, dass wir das Optimale, das meistgrößte dabei rausholen. Aber nicht meine eigenen Interessen dürfen hierbei im Vordergrund stehen, sondern die Sache Gottes. Jeremia gibt in seinem Buch im Kapitel 45, Vers 5 einem gewissen Baruch einen Rat. Und da heißt es, du begehrst Großes für dich, begehre es nicht. Wenn du nach Großem strebst, wenn du Großes begehrst, so ist das nicht unbedingt falsch, würde ich sagen. Falsch ist es dann, wenn das selbstsüchtig ist. Wenn dieses Streben mich, das eigene Ich, als Mitte und als Zentrum hat. Auf die Motivation kommt es an. Unser Streben muss eine andere Mitte als das eigene Ich haben. Es ist falsch, den Dienst für den Herrn zu tun, um beachtet und anerkannt zu werden. Und ich selbst muss mich immer wieder da prüfen. Das ist so eine Gratwanderung, ja. Wir sind manchmal so eifrig, so motiviert. Und wenn wir nicht Acht haben, dann tun wir es, um Anerkennung zu bekommen, ja. Das kann so schnell. Und so gibt es verschiedene Dinge. Der Teufel schläft nicht. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und will dieses Herz für sich gewinnen, ja. Es ist falsch, ehrgeizig zu sein und populär sein zu wollen. Es ist falsch, wenn man es gerne hat, dass man um Rat gefragt wird. Wenn man geehrt sein will, wenn man einen gewissen Platz unter den Anerkannten, unter den Mächtigen haben will. Andererseits ist Ehrgeiz, in dessen Mittelpunkt die Herrlichkeit Gottes und das Wohlergehen seiner Gemeinde steht, nicht nur legitim, sondern lobenswert. Wenn wir mit vollem Einsatz für die Gemeinde, für Jesus, für sein Reich uns einsetzen. Man sollte mit ganzer Kraft und mit brennendem Eifer, das ist das, was die Bibel uns, wozu sie uns anhält, eintreten und sich einsetzen. Es kommt darauf an, dass ich geistlich bin. Weil man durch natürliche Fähigkeiten zwar Beliebtheit und allgemeine Begeisterung wecken kann, aber keine geistliche Frucht. Wir können, umso länger wir dabei sind, wissen wir, was wir tun müssen, um eine gewisse Begeisterung auszulösen, auch unter Christen, um Beliebtheit hervorzurufen. Aber geistliche Frucht zu bringen, ist eine andere, manchmal eine andere Sache. Und das ist wiederum so eine Gratwanderung. Die kann man oft von außen oft gar nicht so klar unterscheiden. Aber wichtig ist, was bewegt mich? Was ist der Beweggrund meines Herzens? Warum tue ich dieses oder jenes? Mein Leben muss beweisen, dass es von dem einen geprägt ist, der sich selbst als Opfer für die ganze Welt gab und uns ein Beispiel hinterließ, damit wir ihm nachfolgen, ja? Dieser Fokus auf Jesus allein, ja. Und das muss immer wieder neu geschehen, ja. Das ist nicht eine Sache, ein Ritual, das wir einmal tun, sondern das ist eine tägliche Übung. Immer wieder Jesus allein, auf Jesus ausrichten. Natürlich sind Talente, von Gott gegebene Talente, Erfahrungen und angeeignetes Wissen wichtig und für den Dienst nützlich. Aber sie machen noch keinen geistlichen Menschen aus. Geistliche Menschen sind die, die sich durch geistliches Leben, durch Disziplin, durch Fleiß ausgezeichnet haben. Es sind Menschen, die dem Rat gefolgt sind, du begehrst Großes für dich, begehre es nicht. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Oswald Sanders schreibt in seinem Buch Geistliche Leiterschaft, er beschreibt einen Menschen, der geistlich denkt, der eine geistliche Autorität ist. Und mir gefällt diese Beschreibung. Ich lese sie einmal vor. Sie, also diese geistlichen Menschen oder die geistliche Autorität wird nicht durch Beförderung gewonnen, sondern durch Gebet und Tränen. Sie wird nur durch das Bekennen von Sünden erlangt und dadurch, dass man sich von Gott erforschen und demütigen lässt, durch Selbsthingabe und mutiges Ausliefern jedes Götzen, durch ein tapferes, andauerndes, kompromissloses und geduldiges Umfassen des Kreuzes und durch beständiges, entschlossenes Aufsehen auf den gekreuzigten Jesus. Das ist dieser Fokus. Man gewinnt sie nicht, indem man große Dinge für sich selbst sucht, sondern indem man, wie Paulus, jene Dinge, die uns Gewinn sind, um Christi willen für Dreck hält. Das ist ein hoher Preis, aber er müsste ohne Zaudern von dem gezahlt werden, der nicht nur dem Namen nach, sondern in Wirklichkeit ein geistlicher Christ wäre. Ein Mensch, dessen Vollmacht im Himmel, auf der Erde und in der Hölle anerkannt und gespürt würde. Nach solchen Menschen sucht Gott. Solche Menschen braucht unsere Welt heute, die in der Kraft Gottes leben und dienen. Zweitens, also die Motivation, wenn wir unser Herz beschützen, bewahren, dann haben wir zu achten auf unser Herz, auf die Beweggründe, auf die Triebfeder unseres Herzens. Was treibt uns an? Ist das Eigensüchtiges? Ist das Eitelkeit? Oder ist das die Ehre Gottes? Ist das Christus im Mittelpunkt? Zweitens, um ein Mensch zu sein, wir sind alle übrigens, alle hier auf dem Weg und ich spreche jetzt nicht, weil ich es erreicht habe, weil ich es ergriffen habe, sondern weil das genau mein täglicher Kampf ist. Und zweitens ist es das Familienleben. Alles fängt zu Hause an. Es ist relativ einfach, am Sonntag fein gekleidet Menschen zu beeindrucken, etwas nach außen zu geben. Das lernen wir in der Regel von klein auf, eine Rolle zu spielen, ohne dass wir es wirklich merken. Aber zu Hause in der eigenen Familie gilt es nicht, Schauspieler zu sein, sondern da muss man echt sein. Und dort fängt dieses Herz an sich, dort wird dieses Herz geformt, dort wird dieses Herz gebildet. Ein jeder Mensch hat Verantwortung gegenüber seiner Familie, seinen Eltern, seinen Geschwistern. Seine Eltern, seine Geschwister haben Anspruch auf seine oder meine Aufmerksamkeit und auf meine Zeit, ja auf eine intakte Beziehung, die es nicht zum Nulltarif gibt. Die kommt nicht automatisch, eine intakte Beziehung. Wir leben in einer gefallenen, sündigen Welt. Und wir alle haben diese sündige Begierden in uns. Und das ist unser täglicher Kampf. Und eine intakte Beziehung, auch in der Familie, selbst zwischen Menschen, die sich so lieben, in einer Ehe, in einer Familie, zwischen Eltern und Kindern, werden wir immer angefochten. Diese Beziehung wird immer angefochten. Jemand, der eine gestörte Beziehung zu seinen Eltern oder Kindern hat, braucht nicht zu denken, er wird anderen Menschen eine Hilfe sein, eine gute Beziehung zu Gott oder zu Menschen aufzubauen, weil unser Sein ist viel entscheidender als unser Reden, als das, was wir in der Öffentlichkeit tun. Drei Dinge möchte ich in Bezug auf die Ehe weitergeben. Die Ehe ist die engste Zelle, wo unser Herz geprägt wird, wo unser Herz geformt wird. Und als allererstes, wen würde es wundern, ist die Liebe. Liebe deinen Ehepartner, so wie Christus dich geliebt hat, nämlich ohne jegliche Bedingungen, bedingungslos. Kennen wir in der Praxis, aber nicht einfach. Das heißt, es gibt keinen Grund, die Liebe deinem Ehepartner zu entziehen, wenn wir uns so annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Was für ein Glück für einen Ehemann, wenn die Frau mich liebt, wenn meine Frau mich liebt, ohne dass ich es verdienen muss. Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin ein fehlerhafter Mensch, ein sündiger Mensch. Und wenn meine Frau mich liebt, ohne dass ich es verdienen muss, ohne den Grund in mir zu haben. Wir lieben einander, weil Christus uns geliebt hat und weil er uns befähigt. Der Grund für die Liebe zu meinem Ehepartner ist in Christus. Das heißt, der andere kann das nicht verhindern. Das überwältigt mich. Das finde ich so schön, so gewaltig. Das ist die vollkommene Liebe Gottes. So liebt Gott uns. Nicht, weil wir es verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Gott liebt uns bedingungslos. Und so sollten wir. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. So sagt die Bibel. Und daraus folgt auch ein zweiter Punkt, den ich an uns Ehepaare weitergeben will. Das ist Vergebung. Jede zwischenmenschliche Beziehung lebt aus der Vergebung. Niemand ist perfekt. Auch nicht einer. Ich kenne viele gute Menschen, auch unter uns. Und ich bewundere sie. Und ich denke, wow, das sind richtig, diesen Charakter ist so gut, so stark. Ja? Aber die Bibel sagt uns, niemand, da ist niemand, nicht einer. Ja? Ich nicht, niemand. Deshalb brauchen wir täglich Vergebung. Unsere Ehen, christliche Ehen, werden nur bestehen, wenn wir diesen Punkt beherzigen, wenn wir immer wieder neu einander vergeben und aus der Vergebung leben und anderen, unserem Partner vergeben. Drittens ist die Treue, ohne Wenn und Aber. Wenn ich am Traualtar verspreche, treu bis zum Tod zu sein, dann sage ich nicht, wenn du alle meine Bedürfnisse erfüllst, wenn du mich immer liebst, wenn du mich nie verletzt, werde ich dir treu sein, sondern es komme, was da wolle, in guten wie in schlechten Tagen. Treu, verspreche ich die Treue. Das kann ich natürlich niemals fordern, darum geht es auch nicht, sondern das will ich geben. Das ist die Herausforderung an mich, an uns. Dort wird das Herz, das geistliche Leben geprägt. Dort ist der Anfang. Der Anfang ist nicht auf der großen Bühne, ist nicht am Ende der Welt, nicht da, wo wir unseren Mann und unsere Frau stehen, sondern zu Hause, in der kleinsten Zelle, in der Ehe. Dort wird das Herz geprägt und geformt. Die Beziehung in der Ehe ist kein Selbstläufer. Auch dann nicht, wenn es vielleicht jahrelang gut gegangen ist und plötzlich kommt eine Beziehungskrise. Plötzlich kommt eine Enttäuschung. Und dann kommt es darauf an, was mache ich damit? Lebe ich die Liebe? Lebe ich die Vergebung? Lebe ich die Treue? Von selbst, automatisch, wisst ihr, geht es nur bergab. Es muss was getan werden. Wenn wir wachsen wollen, muss ich Anstrengung an den Tag legen. Es bedarf Verstand, es bedarf Wille und es bedarf Kraft. Und hier entsteht, hier ist der Beginn von diesem Herzen, das geformt wird, das gottähnlicher gemacht wird. Dritter Punkt ist Disziplin. Ohne Disziplin können wir nicht zu diesem Herz, zu dem Herzen Gottes gelangen oder kommen. Wir brauchen eine disziplinierte Person, muss lernen, nicht nur zu träumen, sondern Dinge umzusetzen, gehorsam zu sein. Man darf sich mit sich selbst auch im Verborgenen nicht nachsichtig, nicht nachlässig sein, damit das Herz nicht geschwächt wird. Ohne sich zu sträuben, übernimmt er Pflichten, denen andere ausweichen, weil es keinen Beifall hervorruft, keine Würdigung findet. Ein geistlicher Mensch schreckt nicht vor schwierigen Situationen oder Menschen zurück. Disziplin beim Zeiteinteilen, Disziplin zwischen Arbeit und Ruhen, Disziplin beim Umgang mit dem Internet und mit Medien, eine besondere Herausforderung heute für Jung und Alt. Ein Christ, der auch in seinem Charakter und in seinem Herzen ein Vorbild und eine Ermutigung für andere sein will, hat ganz klare Prinzipien mit all diesen Dingen, wie er umgeht. Das müssen wir uns aneignen, das lernen wir. Und dann achten wir darauf, dass wir sie auch umsetzen. Das Problem heute ist nicht Unwissenheit. Es bedarf, glaube ich, nicht noch mehr Lehre, was das angeht, sondern es bedarf Gehorsam und Disziplin. Wir wissen oft viel mehr als das, was wir tun, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Genauso wie wir unseren Körper pflegen, so sollten wir auch unser Herz pflegen. Ungesundes Essen, keine Bewegung, zu wenig Ruhe, dann werden wir krank und so auch geistlich. Wenn wir unser Herz, wenn wir unsere Seele nicht pflegen, dann wird es krank, wird es anfällig. Und wir können nicht das, was Gott von uns erwartet, den Auftrag, den er uns gegeben hat, so erfüllen. Ich möchte einige konkrete Dinge ansprechen, wie wir in der Disziplin, wie wir das lernen können. Ja? Erstens, zuallererst sollst du wissen, Gott liebt dich, auch wenn du versagt hast. Ja? Wenn wir über Disziplin reden, dann ist es wichtig, dass man das weiß. Gott liebt mich. Gott entzieht seine Liebe nicht. Auch wenn wir versagen, er will dir helfen. Gott steht da, Tag ein, Tag aus und will dir helfen. Gib dich nicht zufrieden mit deinem Versagen. Gleichgültigkeit ist gefährlich. Wenn Gleichgültigkeit in unser Leben einkommt, ist Wachstum blockiert. Kommt Disziplinlosigkeit in unser Leben. Gehe den Weg der kleinen Schritte. Greife nicht gleich nach den Sternen. Immer wieder erlebe ich das, dass wir, wenn wir dann angesprochen sind, wenn wir motiviert sind, dann greifen wir nach den Sternen, ja. Und dann kommt die Enttäuschung umso größer, ja. Sondern viel wichtiger ist kleine, den Weg der Kleinen, sei Treue im Kleinen, ja. Treue im Kleinen. Angst vor künftigen Versagen ist eins der erfolgreichsten Waffen des Teufels. Wir fangen oft erst gar nicht neu an, weil wir denken, es wird sowieso nichts. Und das ist eine erfolgreiche Waffe des Teufels. Ja. Seien wir da vorsichtig. Unser verängstigtes Herz ist da besonders anfällig. Gott vergibt gerne und immer wieder, nimm es an. Immer wieder dürfen wir, die Gnade Gottes ist unbeschreiblich groß, ja, grenzenlos groß. Ja. Wir dürfen immer wieder kommen und Gott vergibt immer wieder und wirft all unsere Sünden ins Meer der Vergessenheit, so heißt es im Alten Testament, da wo das Meer am tiefsten ist. So, das heißt, da ist noch nie jemand da gewesen, das kann niemand rausholen. Meide den schlechten Einfluss, sei es durch Gedanken oder durch Medien aller Art, ja. Manchmal kann man so ganz einfach auch sagen, stopp, darüber denke ich jetzt gar nicht weiter nach. Und einfach die Gedanken zum Guten lenken. Lies die Bibel, die lautere, ungefälschte Nahrung, das Wort Gottes, sollte zu unserer täglichen Nahrung werden. Suche Gemeinschaft mit anderen Christen und lass dir helfen. Es ist keine Schande zuzugeben, dass man versagt hat, aber es ist eine große Schande, im Dreck liegen zu bleiben. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir beten zu Gott, dass Gott uns hilft. Und Gott sagt uns, da sind deine Geschwister. Ihr sollt einander ermutigen und helfen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir geistliche Gemeinschaft haben. Dass wir uns öffnen einander und füreinander da sind, einander vertrauen können, einander helfen können, füreinander beten. Das ist die Idee Gottes von Gemeinde. Unter anderem. Verlasse nicht die Versammlungen der Gemeinde. Gerade dadurch raubst du dir Zuspruch und Segen. Und das macht mir gerade in der Corona-Zeit mit diesen ganzen Einschränkungen Sorge, ja, über so einen langen Zeitraum, dass diese Gemeinschaft so eingeschränkt ist, ja. Das hat Folgen, meiner Meinung nach. Das schädigt. Wir brauchen dieses. Und das kann man auch nicht online ersetzen. Ja. Das spüren wir alle, das wissen wir alle. Ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir füreinander da sind, Räume schaffen, wo wir auch miteinander ins Gespräch kommen können, füreinander beten und so weiter. Da müssen wir schon drauf achten. Ja. Das können wir nicht von der Regierung erwarten, dass sie das verstehen. Das geht nicht. Das werden sie nicht verstehen. Jakobus 5 lesen wir, wo es auch um Krankheit und Gesundheit geht, bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander. So wird euch geholfen werden. Ja. Und so können wir neu starten. So können wir Disziplin und Gehorsam lernen. Ein vierter Punkt ist, was, wenn wir über das Herz des Menschen nachdenken, ist das Gebet, das Gebetsleben. Auf keinem anderen Gebiet sollte ein Christ mehr auf sich achten als beim Gebetsleben. Gerade hier ist ein reifer Christ unendlicher Möglichkeiten und Notwendigkeiten sich bewusst. Und niemals hat er das Gefühl, dass er es schon ergriffen hat. Ja, wir haben einen ganz großen Widerstand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich empfinde, dass gerade beim Gebet und beim Bibellesen, dass der Teufel die größten Anstrengungen ansetzt, um das zu verhindern, weil er weiß, wenn er das schafft, dann hat er mit großer Wahrscheinlichkeit viel Erfolg. Und hier müssen wir achtsam sein. Zeiten des Gebets. Und dabei geht es nicht mal um dieses Formelle. Auch das hat seinen Platz, dass wir Rituale, Formen vielleicht manchmal nutzen. Das ist alles okay. Auch das kann mit Leben immer wieder gefüllt werden. Aber es geht um diese Zeiten mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott, ja, dieses Gespräch mit Gott. Ja. Dieser Ausdruck, Herr, ich kann ohne dich nichts. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht leben. Das ist Gebet. Dass wir immer wieder diese Gegenwart Gottes suchen, dieses Reden und Hören auf Gott. Obwohl wir uns alle dessen bewusst sind, dass wir beim Beten den Zugang zum allmächtigen Gott haben, gehen die meisten von uns doch mit einem gewissen Widerwillen ins Gebet. Wir finden natürlicherweise nicht die Freude daran, uns Gott zu nähern. Natürlicherweise. Aber wenn wir geistlich denken, dann wissen wir, wie wichtig das ist. Und es geht nicht darum, dass ich natürlicherweise gute Gefühle dabei habe. Manchmal machen wir Gemeinden uns Gedanken, wie können wir einen schönen Rahmen schaffen, damit das, ich sag mal, Spaß macht, damit das irgendwie die Leute anzieht, damit es attraktiv ist. Auch das kann man manchmal verwenden vielleicht. Aber entscheidend ist, dass wir begreifen die geistliche Notwendigkeit, wie dringend wir das brauchen, ja, wie sehr wir das brauchen. Wir geben zu, dass es für uns unerlässlich ist. Wir wissen ebenfalls, dass es uns in der Bibel befohlen wird. Trotzdem beten wir zu oft nicht. In Römer Kapitel 8, Vers 26 lesen wir, dass wenn wir ins Gebet gehen, dann vertritt uns der Heilige Geist mit einem unaussprechlichen Seufzer. Ja. Diese Wahrheit hilft mir zu verstehen, auch dann, wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle. In dem Moment, wenn ich bete, ist der Geist Gottes da und macht daraus viel, viel mehr, als was ich mir vorstellen kann. Ja. Also wir haben den Beistand, der uns im Gebet beisteht. Durch menschliche Energie von Verstand und Willen erreichen wir menschlich begrenzte Ergebnisse. Doch durch das Beten legen wir übernatürliche Quellen frei. Es wird geistliche Frucht gewirkt. Und deshalb ist das Beten so wichtig. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassend sagen, Religiosität war schon immer eines der größten Feinde des lebendigen Christentums. Der Teufel hat nur wenig dagegen einzuwenden, wenn wir fromm tun, wenn wir Theater spielen, wenn wir Schauspieler sind. Aber er fürchtet sich vor lebendigen Christen. Es reicht nicht, immer im Gottesdienst zu sein, fleißig zu spenden, äußerlich tadellos zu leben. Wobei das alles gute Sachen sind, nichts dagegen, das gehört alles dazu. Aber Christsein, lebendiges Christsein ist mehr. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und an ihm müssen wir dranbleiben. Von ihm uns leiten lassen, von ihm uns verändern lassen, ja, verwandelt werden. Unser Herz, daraus kommt das Leben. Das Herz muss verwandelt werden in sein Ebenbild. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und wir sind alle auf dem Weg, gemeinsam. Wir sind füreinander verantwortlich und wir dürfen wachsen. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder ausrichten Und möge Gott uns dabei segnen. Amen.